Frau Okter, liebe Tanja Gönner, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Herr Borchardt, bin gerne gekommen. Ich freue mich, dass wir miteinander wieder über Klimaschutz diskutieren können. Wieder sage ich jetzt insbesondere zu Tanja Gönner, denn wir hatten in der Tat eine schöne gemeinsame Zeit in den deutschen Umweltministerkonferenzen und auch auf internationalen Klimakonferenzen. Und freue mich, dass wir heute im Vorfeld von Kopenhagen in dieser Runde bei der Konrad-Adenauer-Stiftung über das Thema diskutieren und miteinander auch nach vorne denken können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geht der? Okay. Ich möchte das Thema gerne einordnen in die großen Herausforderungen unserer Zeit. Der Klimawandel, die Klimaerwärmung ist eine dieser Herausforderungen. Eine zweite ist unsere demografische Entwicklung. Das hier? Okay. Schauen wir. Wir alle wissen, die Weltbevölkerung nimmt zu. Die deutsche Bevölkerung, die europäische Bevölkerung nimmt ab. Interessant in dem Zusammenhang auch, dass die amerikanische Bevölkerung kräftig wachsen wird, was in den Verhandlungen auch schon immer wieder durchschimmert. Und dass letzten Endes damit auch der weltweite Energieverbrauch bei einer weltweit wachsenden Bevölkerung zunehmen wird. Wir hatten vergangene Woche bei uns im Hause der deutschen Wirtschaft die Vorstellung der Daten vom World Energy Outlook 2009 von der Internationalen Energieagentur. Diese Agentur rechnet mit einer Zunahme des Energieverbrauchs in den nächsten 20 Jahren mit rund 40%. Das heißt also, die Herausforderungen werden weiter steigen. Und wir als deutsche Industrie, wir stellen uns auf die Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Deshalb bin ich außerordentlich froh, dass Sie, lieber Herr Schellnhuber, heute hier sind. Denn das ist für uns unser Bezugspunkt. Wir setzen auf das, was der IPCC, was die globale Wissenschaft als Basis in den verschiedenen Reports herausgearbeitet hat. Das ist auch für uns als Industrie also die wissenschaftliche Basis und damit auch das, was Tanja Gönner mehrfach angesprochen hat, die Zielsetzung, die die Wissenschaft herauskristallisiert hat, dass wir also die Aufheizung der Atmosphäre in diesem Jahrhundert möglichst auf 2 °C zu begrenzen haben. Deshalb gehen wir als deutsche Wirtschaft, als deutsche Industrie sehr konstruktiv, sehr proaktiv an das Thema heran. Ich habe Ihnen mal aufgelistet ein paar Stationen in der Arbeit des BDI zum Thema Klimaschutz. Ich beginne hier mit der Selbstverpflichtung Mitte der 90er Jahre, der erweiterten Vereinbarung dann 2000, dem Erstellen einer Klimastudie, die McKinsey für uns gemacht hat. Ich komme darauf nochmal gleich zurück. Und jüngstes Kind 2007 eine eigene Initiative Wirtschaft für Klimaschutz. Herr Scheel, der hier mit im Saale ist, ist nicht nur unser Abteilungsleiter für Klimapolitik im BDI, sondern auch der Geschäftsführer dieser von mehreren Dutzend Unternehmen getragenen Initiative. Sprecher dieser Initiative ist Peter Löscher, der Vorstandsvorsitzende von Siemens. Ich möchte damit nur auch andeuten, dass unsere Industrieunternehmen in Deutschland sich sehr konstruktiv, sehr proaktiv in diesen Prozess einbringen und wir letzten Endes ja in Deutschland mit den erreichten Reduktionen auch gerade als Wirtschaft, als Industrie dazu beigetragen haben, dass wir unser Kyoto-Ziel bereits heute erreicht und sogar übererreicht haben, sodass wir also letzten Endes auch in Kopenhagen präsent sein werden. Ich durfte in meiner Eigenschaft als bayerischer Umweltminister in den letzten 10 Jahren mehrfach bei den Weltklimakonferenzen dabei sein, Konferenzen mit Tausenden von NGOs global. Und selten war in der Vergangenheit die Wirtschaft, die Industrie präsent. Es waren in der Regel die Umweltorganisationen, die dort Flagge gezeigt haben und damit Bewusstsein geschärft haben und über die Medien auch das Thema promoviert haben. Wir als deutsche Industrie, wir werden dieses Mal mit zwei großen Side-Events in Kopenhagen auch präsent sein. Denn ich sage es mal so ganz salopp, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist das Thema in dem Topf, in dem gekocht wird und gelöst werden. Irgendein Handy scheint zu klingeln, aber lassen wir uns dadurch nicht irritieren. Es geht auch wieder vorbei. Die Lösung kann nur mit der Industrie, nur mit der Wirtschaft erfolgen. Denn die Reduktion der Klimagase gelingt über neue, innovative Technologien. Und genau das wollen wir in Kopenhagen als deutsche Industrie auch darstellen, dass die deutsche Wirtschaft, unsere Unternehmen über Technologien verfügen, um die Klimagase kräftig zu reduzieren. Und diese Lösungskompetenz soll dort auch den verhandelnden Politikern verdeutlicht werden, dass wir also mit Hilfe moderner Techniken in der Lage sind, diese CO2-Minderungen auch tatsächlich zu erreichen. Wozu haben wir uns committed? Zu den Zielen der Bundesrepublik Deutschland, den Meseberg-Beschlüssen, den EU-Zielen, den 3x20 Zielen. Wir haben ganz deutlich gesagt, dass wir zu diesen Reduktionszielsetzungen der Europäischen Union stehen. Tanja Gönner hat in dem Zusammenhang angesprochen, das Verhandlungsgeschick eines Anwalts. Wir, denke ich, sollten deshalb sehr sorgfältig unsere weitere Verhandlungsvorgehensweise wählen. Wir haben von Seiten der Industrie gesagt, über die 20% Reduktionsverpflichtung der EU hinaus dann zu gehen, wenn andere Industriestaaten ebenfalls bindende, vergleichbare Minderungsziele festlegen und wenn für Schwellenländer verbindliche Begrenzungsziele mit angemessenen Minderungsbeiträgen vereinbart werden. Das heißt also vorangehen ja, Spitze sein ja, aber auch dafür sorgen, dass jetzt die anderen mitkommen, denn letzten Endes wissen wir alle, dass Deutschland 3% etwa an den weltweiten CO2-Emissionen hat, Europa etwa 15%. Und ich selbst bin seit 1979 in der Energie- und Umweltpolitik engagiert und muss sagen, es ist das erste wirklich globale Umweltphänomen. Alle anderen Umweltherausforderungen hatten einen lokalen oder regionalen Bezug. Selbst eine Gewässerverschmutzung, irgendwann fließt der Fluss in ein Meer und es kommt der große Verdünnungseffekt. Irgendwann habe ich also eine Auflösung der lokalen und regionalen Bezüge. Ganz anders beim Klimaschutz. Dort wird das All, die Atmosphäre, benutzt als wilde Müllkippe. Und egal woher die Emissionen stammen, führen sie zu dem Aufheizungseffekt. Das heißt, ich habe hier zum ersten Mal eine wirklich nur global erfolgreich zu bekämpfende Umweltherausforderung. Und deshalb ist es gut, wenn man voranmarschiert als Deutschland und Europa. Wir sind auch voranmarschiert bei der Industrialisierung. Wir haben einen Teil unseres Wohlstandes auf dem Rücken der Natur zu Lasten dieser globalen Ablagerung von CO2 in der Atmosphäre herbeigeführt. Ja, deshalb auch Verantwortung. Ja, aber lösen werden wir das Problem nur, wenn andere mitgehen. Deshalb hat unser Präsident Professor Keitel und Herr Löscher erst bei der von Ihnen, Herr Borchert, genannten Konferenz vergangene Woche noch einmal an unsere Freunde in den Vereinigten Staaten appelliert, dass sie mitgehen. Sicherlich ein Signal, dass der Präsident entschieden hat, er kommt, wenn er jetzt auch am Anfang kommt, aber er kommt. Die USA haben heute durchsickern lassen, da werden Sie sich ja Näheres sagen, lieber Herr Schellnhuber, mit welchen Minderungszielsetzungen Sie voraussichtlich nach Kopenhagen kommen. Das ist ein Anfang. Aller Anfang ist oft bescheiden. Wir wünschen uns hier natürlich auch von Seiten der Vereinigten Staaten als zusammen mit China den weltweit größten Emittenten, dass man hier auch tatsächlich kraftvolle Schritte macht. Ich selbst gehöre zu denen, die durchaus den Optimismus behalten. Gerade weil ich in den letzten 10 Jahren bei vielen Klimakonferenzen dabei war, muss ich sagen, es war immer schwierig und es war immer viel Pessimismus im Raum. Und am Ende ist es doch immer ein Stück weitergegangen. Ich glaube, jetzt ist der Erkenntnisprozess so verbreitet wie nie zuvor. Und die USA bewegen sich, beginnen sich zu bewegen, was in den letzten Jahren auch nicht der Fall war. Und selbst wenn die APEC-Konferenz noch kein allzu ermutigendes Signal gesetzt hat, so sollten wir doch, so wie es auch Herr Röttgen in den letzten Tagen gesagt hat, mit Optimismus in diese Runde gehen, dass zumindest Ziele formuliert werden und die Roadmap zur Erreichung der Ziele dann in den darauf folgenden Monaten konkretisiert wird. Das, denke ich, können wir von Kopenhagen nach wie vor erwarten, dass wir hier weiterkommen und dann in den darauf folgenden Monaten zu einem verbindlichen Abkommen kommen können. Deshalb sollten wir als Bundesrepublik Deutschland zeigen, dass Politik und Wirtschaft hier in einer geschlossenen Formation vorangehen, aber eben auch im Sinne von Tanja Gönner Anwaltsverhandlungsgeschick zeigen. Deshalb halte ich unkonditionierte Vorgehensweisen zu sagen, Europa macht unabhängig von dem, was die restliche Welt macht, minus 30 und Deutschland macht minus 40, unabhängig von dem, was Europa und die restliche Welt macht, das halte ich nicht für den richtigen verhandlungstaktischen Weg, sondern wir sollten die anderen mitnehmen, um damit zu einem weltweiten Global Level Playing Field kommen. Denn letzten Endes ist Klimaschutz eine Herausforderung, die uns nötigt, mit Innovationen, mit neuen Technologien, auch mit Kosteneffizienz diese CO2-Emissionen runterzubringen. Klimaschutz sollte nicht verwechselt werden mit Geldverschwendung. Deshalb hat der BDI ein Preisschild, will ich mal sagen, ranmachen lassen, durch die Studie von McKinsey, welche der möglichen Minderungsmaßnahmen kostet was. Ich habe hier nochmal aufgelistet, worauf es uns ankommt. Die ersten beiden Punkte hatte ich angesprochen. Ich will hier den dritten auch nochmal kurz erwähnen, dass wir also ganz klar uns auch zu dem Emissionshandel, zu einem globalen Kohlenstoffmarkt committed haben als einem marktwirtschaftlichen Mittel. Dass ein wichtiger Punkt ist die weltweite Technologiekooperation. Das heißt also auch dann die Intellectual Property Rights, die Patentrechte, die Eigentumsrechte und ein faires Finanzierungssystem für die Entwicklungs- und auch Schwellenländer, damit wir schnell eine globale Ausbreitung der klimaschonenden Technologien bekommen. So, nun ein Wort zu diesen Preisschildern. McKinsey-Studie. Dort sind, wie Sie sehen, über 300 technologische Reduktionshebel untersucht worden von vielen, vielen Experten. Ich glaube, die Studie erfreut sich auch großer Anerkennung. Lassen Sie mich deshalb dazu noch ein paar Worte sagen. Nach dem Einsatz aller wirtschaftlichen Hebel, bei denen Preis pro einer Tonne eingesparter CO2-Emissionen bis zu 20 Euro beträgt, kommen wir runter bis 2020 um diese 14%, die hier angezeichnet sind. Wenn wir alle bekannten Vermeidungshebel einsetzen, kommen wir runter auf minus 26% bis 2020. Wenn wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen und deren Anteil erhöhen, dann, sagt McKinsey, kommen wir runter auf minus 31%. Das ist dann nicht mehr machbar mit 20 Euro pro Tonne, sondern da bewegen wir uns in höheren Regionen, bei der Stromerzeugung schon bei 32 Euro pro Tonne, bei Biokraftstoffen bei 175 Euro pro Tonne, aber wir kommen runter. Ich füge persönlich hinzu, ich glaube auch, dass wir schneller den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen, als das gedacht wird. Ich habe da so eine ganz persönliche Erfahrung als junger Jurist am Landratsamt in Miesbach, wo ich die Umweltabteilung leiten durfte, war damals die Abfallwirtschaft das große Thema. Und die Recyclingquote war damals so zwischen 7% und 10%. Und ich durfte ein niegelnagelneues Abfallwirtschaftskonzept schreiben und habe eine Recyclingquote von 50% reingeschrieben. Und da haben alle gesagt, völlig unmöglich, Utopist, nie zu schaffen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, heute liegt die Recyclingquote bei weit über 75% in diesem Landkreis und auch bayernweit bei über 70%. Ich bin sicher, in Baden-Württemberg ähnlich, während Großbritannien heute noch bei 20% rumkrebst. Das heißt also, wenn man will und wenn man die Kräfte dahin lenkt, dann geht das auch und in der Regel schneller, als man denkt. Deshalb glaube ich persönlich, dass die erneuerbaren Energien sehr schnell ausgebaut werden. Und deshalb glaube ich auch, dass wir hier also auf diese rund 30-31% bis 2020 kommen. Wenn jetzt die Bundesregierung in dem Koalitionsvertrag von minus 40 spricht, dann ist auch das in der Richtung denkbar, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und eine der zentralen Voraussetzungen ist, dass dann tatsächlich die Kernkraft in Deutschland weiter genutzt werden muss. Auch da muss man ein offenes Wort dazu sagen. Wenn wir also schnell auf die Bremse treten wollen, dann müssen wir über die jetzige Laufzeitbegrenzung von im Schnitt 32 Jahren hinaus gehen. Dann ist es möglich, Richtung 38, vielleicht sogar 40% in dem genannten Zeitraum zu kommen. Ich bitte jetzt Herrn Professor Schellnhuber um nachträgliche Genehmigung, dass ich dieses Chart mit zeigen darf, das aus Ihrem Hause stammt, lieber Herr Schellnhuber. Wir hatten letzte Woche eine Premiere, was uns gar nicht bewusst war, dass wir eine Premiere geschaffen hatten. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben diesen World Energy Outlook von der Internationalen Energieagentur aus Paris vorgestellt im Haus der deutschen Wirtschaft und hatten auch Herrn Professor Edenhofer dazu eingeladen. Und Herr Edenhofer hat uns erst darauf aufmerksam gemacht, sagte, das ist das erste Mal, dass ich rede, wenn die Internationale Energieagentur ihre Energieprognose macht, dass ich für den Weltklimarat sozusagen von der Seite zum gleichen Thema spreche. Und hochinteressant dann, was also Herr Professor Edenhofer dort an Chart gezeigt hat. Ich bin sicher, Sie werden es wissenschaftlich auch noch einmal näher darauf eingehen, dass wir in diesen Kohlenstoffvorräten der Erde noch um die 11.000 Gigatonnen haben, aber nur noch eine Deponiekapazität in der Atmosphäre von, wie hier aufgetragen, 330 Gigatonnen Kohlenstoff. Das zeigt, dass wir bei dem Einsatz unserer künftigen Energiequellen eine riesige, riesige Herausforderung haben und alles das, was kohlenstoffhaltig ist, insbesondere die Kohle selbst, engen Begrenzungen unterliegt oder eben der Abspaltung vom Kohlenstoff, Stichwort CCS-Technologie. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich auch diese zweite Folie von der letzten Woche Ihnen ganz aktuell zeigen, die von, hier sehen Sie die Quelle, der Internationalen Energieagentur Paris dort vorgestellt worden ist. Und ich habe, Herr Borcher, die beiden mitgebracht, um sozusagen auch das, was als Premiere letzte Woche hier in Berlin stattfand, auch den Gästen der Konrad-Adenauer-Stiftung heute hier in die Diskussion mit einzuführen. Herr Birol von der Internationalen Energieagentur hat dieses Chart gezeigt, aus dem sich durch die schneidenden Linien im Jahr 2030 ergibt, dass wir also in den nächsten 20 Jahren den Schnittpunkt haben werden, wo zum ersten Mal mehr kohlenstofffreie Energien, Energieträger, Energiequellen eingesetzt werden als herkömmliche carbonhaltige. Das heißt also, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Zug fährt. Und wir sollten alles daran setzen, dass wir auf die Gestaltung der Fahrtstrecke Einfluss nehmen. Das heißt, in Kopenhagen Global Level Playing Field, verbindliches Abkommen oder eben in den Monaten danach die Konkretisierung erzielen. Das ist für alle Beteiligten, und jetzt spreche ich mal ganz besonders aus der Interessenslage der Industrie, wir brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen Investitionssicherheit. Die Industrie braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Und nachdem die Wissenschaft ihre Erkenntnisse als Basis und Fundament auf den Tisch gelegt hat, ist es jetzt an der Politik und nur die Politik, nur das Primat der Politik kann diese verlässlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir jetzt also Rahmenbedingungen haben, die klar machen, wohin die Reise in den nächsten Jahren bei allen beteiligten Playern rund um den Globus geht. Das heißt für die Industrieländer, die in der besonderen Pflicht und Verantwortung stehen, aber eben auch für die Schwellenländer und für die Entwicklungsländer. Mit welchen Minderungsverpflichtungen, Minderungsbeiträgen, Minderungszielen ist zu rechnen? Mit welchen Maßnahmen, mit welchen finanziellen Unterstützungen, vor allem für die Entwicklungsländer, operieren wir? Wie sichern wir das Know-how der Know-how-Geber? Denn nur dann werden wir auch neue Technologien entwickeln. Nur dann werden die Unternehmen Milliarden in Entwicklungskosten stecken, wenn sie davon ausgehen können, dass sie auch die Patente an den zu entwickelnden Technologien haben und vertreiben können. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss einfach nochmal in ein paar Stichworten aufzeigen, wie wir unsere konstruktive Rolle sehen. Und hier möchte ich auch um ein Verständnis bitten bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil oft gesagt wird, na ja, Wir sehen ja schon, da gibt es Bewegung in der Industrie und da gibt es Unternehmen, die stellen Windräder her und da gibt es Unternehmen, die stellen Photovoltaikzellen her, die profitieren. Aber die anderen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Chart will ich aufzeigen, dass unsere deutsche Industrie deshalb weltweit so erfolgreich ist, weil wir einen Riesenvorteil haben, dass wir eine Wertschöpfungskette insgesamt in unserem Lande anbieten können. Für die Herstellung zum Beispiel von klimarelevanten Technologien. Und dazu gehört, wenn ich es nur mal an so einem ganz lapidaren Beispiel wie dem Windrad deutlich machen darf, dass eben, wenn jetzt 45 Kilometer vor Borkum in der Nordsee der Alpha Ventus errichtet wird, dazu gehört, dass die deutsche Bauindustrie dort Fundamente machen kann, die eine solche Anlage auf hoher See überhaupt stabilisieren helfen. Dazu gehört, dass die Stahlindustrie die Pylonen erstellt. Dazu gehört, dass die Elektroindustrie die Steuerung liefert. Dazu gehört, dass der Maschinenbau das Getriebe liefert und so weiter und so weiter. Es wäre fatal, wenn durch eine falsch angelegte Klimapolitik die klassischen Industrien aus den Industriestaaten, die in der Lage sind, die Technologien herzustellen, vertrieben würden. Das ist das, was Kollegin Gönner mit dem Carbon Leakage und dem Job Leakage angesprochen hat. Wir müssen in dieser Transition Period, in dieser Übergangszeit zu einer Low Carbon Economy, müssen wir alles daran setzen, dass wir diese Wertschöpfungsketten und damit auch die energieintensiven Industrien, die Aluminiumhütte, das Stahlwerk, die Chemie, dass wir die Grundstoffindustrien, die energieintensiv sind, dass wir die aus dem Standort Europa nicht vertreiben. Das ist eine schwierige Thematik. Da geht es vielleicht auch um Subventionen, da geht es um Ausgleiche von Mehrkosten bei Zertifikatversteigerungen. Schwieriges Kapitel, Patentlösung nicht auf der Hand, aber ich möchte bei Ihnen dafür werben. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand auf die Bremse tritt im Klimaschutz. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Aber wir brauchen den Erhalt der Wertschöpfungskette, um schnell in der Lage zu sein, diese Technologien auch weltweit verfügbar zu machen. Das soll nun mal andeuten, wie wir heute schon in der Lage sind, mit neuen Technologien zu reduzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie Löscher hören, der brennt ein Feuerwerk ab, was die neuen verfügbaren Technologien, ich will jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen, ich habe hier 1000 Zahlen dabei, Frau Auck, da können wir vielleicht eine Diskussion machen, ein Beispiel noch machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das, was heute deutsche Industrie produziert, also nicht was in der Pipeline steckt, was im Entwicklungslabor ist, sondern was auf dem Markt ist, könnten die CO2-Emissionen bereits um 40% reduziert werden. Ich war heute früh in einem anderen Gremium, das sich mit der öffentlichen Vergabe beschäftigt hat. Wir haben 300 Milliarden Euro Jahr für Jahr öffentliche Aufträge in der Bundesrepublik Deutschland von Gemeinden, Landkreisen, Ländern und der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die öffentlichen Hände in ihrem Beschaffungswesen auf diese heute verfügbaren klimarelevanten Technologien umsteigen würden, könnten wir signifikante Minderungsbeiträge bereits hier und heute, jetzt in Deutschland, in Europa, aber über den Export auch global bereits leisten. Und deshalb denke ich, wenn wir das jetzt geschickt anlegen, geschickt heißt für mich, dass wir Klimaschutz mit klaren, verbindlichen Regeln schaffen, der aber Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit mit dem Klimaschutz verbindet, dann kann das zu einer Win-Win-Situation werden, dann kann das auch einen weltweiten Wachstumsschub auslösen, dann kann das vielleicht sogar einen nächsten Kondratjew-Zyklus bewegen oder erreichen, ein Schub für das weltweite Wirtschaftswachstum, setzt aber voraus, dass es eben nicht sozusagen kontra energieintensive Energien, kontra Wettbewerbsregeln, kontra Technologiegeber geht, sondern dass wir ein Miteinander schaffen. Das ist unser Wunsch, deshalb sind wir in Kopenhagen auch präsent. Und das wollte ich als Input für die Diskussion, Frau Auck, von meiner Seite gerne in den Raum stellen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Borchert, dass Sie die deutsche Industrie eingeladen haben und dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu sprechen. Vielen Dank.